Lieben, geht's euch gut? Seid ihr ausgeschlafen? Habt ihr gut gefrühstückt? Wendet euch doch mal einander zu und winkt doch mal, sagt Hallo, schön, dass ihr da seid. Falls ihr euch noch nicht begrüßt habt. Mario, vielen Dank auch für deine Einleitung, war richtig stark. Du wirst heute sehen, wie passend das ist, was du uns heute weitergegeben hast. Und wir haben uns nicht abgesprochen und es ist einfach genial. In den vergangenen Wochen haben wir uns viel mit dem Thema geistliche Kampfführung beschäftigt. Und wir hörten, dass wir uns in einem Kampf befinden und in diesem Kampf aber nicht alleine stehen. Wir hörten, dass wir Freunde an unserer Seite haben, die auch in diesem Kampf stehen. Manche sind von diesen Leuten, von den Freunden, Menschen, mit denen wir unterwegs sind, hart getroffen. Und wir lernten in den letzten Wochen, wie wir für einen Freund kämpfen. Wir lernten auch, dass wir als Sieger wiedergeboren sind. Amen. Und dass wir unseren Feind kennen müssen, um unseren Sieg, den wir in Jesus haben, festzuhalten. Heute wenden wir uns der Person zu, die den größten Einfluss darauf hat, wie unser komplettes Leben abläuft. Es sind nicht unsere Freunde, es sind auch nicht unsere Feinde. In einem gewissen Sinne ist es auch nicht einmal Jesus. Den größten Einfluss auf unser Leben haben wir selbst. Du und ich. Manchmal sind die herausforderndsten Kämpfe, die wir kämpfen, nicht für einen Freund oder gegen einen Feind. Manchmal sind die herausforderndsten Kämpfe gegen uns. Vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr schon mal eine Party veranstaltet, wo die Eltern nicht da waren? Oder vielleicht warst du bei jemandem mal eingeladen, der so eine Party veranstaltet hat. Ich hoffe, dass du noch gute Erinnerungen hast an so eine Party. In Filmen kann man das manchmal sehen, dass Leute so eine Party veranstalten. Und heftig sind dann die Partys, wenn die Freunde dann ihre Freunde einladen, die man nicht kennt. Und die Freunde dann wiederum, die ihre Freunde einladen, die man nicht kennt. Und diese Freunde wiederum ihre Freunde einladen, die man nicht kennt. Und plötzlich gerät die ganze Party außer Kontrolle. Plötzlich stehen Typen vor dem Haus, die wollen feiern. Und am Anfang hat man vielleicht noch gedacht, man hat alles in Kontrolle. Dann eskaliert das Ganze und das ganze Chaos nimmt seinen Lauf. Hast du in deinem Leben alles in Kontrolle? Oder gibt es da vielleicht Dinge, die sind außer Kontrolle? Wisst ihr, wir haben gerne Dinge in Kontrolle. Aber vielleicht sieht es in deinem Leben genau andersherum aus. Wie sieht es mit deiner Sexualität aus? Wie sieht es mit deinen Finanzen aus? Wie sieht es mit der Art und Weise, wie du über Menschen sprichst, aus? Die Inhalte, die du sprichst? Wie sieht es mit deinen Sehnsüchten aus? Hast du vielleicht verborgene Süchte? Wie sieht es mit deinem Temperament aus, mit deinem Charakter? Hast du alles in Kontrolle? Oder gibt es Dinge, die dir vielleicht aus den Händen geglitten sind? Vielleicht bist du auch komplett aufs Glatteis geschlittert und versuchst jetzt händeringend irgendwie das Gleichgewicht zu behalten. Die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, all das sind Dinge, die wir in unserem Bibeltext heute finden werden. Aber in diesem Bibeltext finden wir auch noch andere Dinge. Dinge, die unser Leben, unser neues Leben mit Jesus kennzeichnen sollten. Dinge, die unser Leben und unsere neue Identität in Jesus Christus demonstrieren sollten. So Sachen wie Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld. Wisst ihr, manchmal kann der Anspruch auf unser Leben recht erdrückend sein, oder? Wir wissen, dass es Dinge und Bereiche gibt, die verändert werden müssten. Geht's dir auch so? Hast du so manche Sachen, wo du weißt, ja? Wir wissen, dass wir nicht alles in Kontrolle, nicht alles in der Hand haben. Manches gerät sogar regelrecht außer Kontrolle. Wir wissen, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Es kann manchmal ziemlich erdrückend sein. Wisst ihr, ich liebe die Einkaufslisten von meiner Frau, von Sarah. Wisst ihr, warum ich sie liebe? Sarah schreibt nicht nur irgendwelche Listen, so die Produkte von oben nach unten.
Sarah zeichnet sich die Gänge von dem Laden auf und dann schreibt sie die Produkte, also die geht den Laden gedanklich durch und schreibt die Produkte dahin, wo sie zu finden sind. Deswegen liebe ich die Einkaufslisten von Sarah. Einkaufen kann so einfach sein. Gehst nur rein, Liste, zack, oh, zack, zack. Das Leben ist nicht so einfach wie die Einkaufslisten von meiner Frau, oder? Es wäre doch schön, wenn wir am Anfang des Lebens so eine Liste bekommen würden von jemandem, die uns verrät, die uns zeigt, wo die tollen Dinge zu finden sind und wo nicht. Wo wir Dinge finden, die uns gut tun und wo nicht. Ich meine, in gewisser Hinsicht haben wir so eine Liste. Haben wir so eine Liste? Die Bibel. Die Bibel zeigt uns, was für unser Leben gut und nicht gut ist, oder? Aber wir, jeder von uns, jeder, du und ich, wir haben Verantwortung. Es liegt an uns, was für negative und positive Dinge wir in unser Leben lassen oder nicht lassen. Gott hat uns in Verantwortung genommen und der Text, den wir uns heute anschauen, wisst ihr, die Dinge, die Paulus dort auflistet, der Fokus liegt nicht auf dieser Liste, auf einer Liste nach dem Motto, ich mache jetzt einfach einen Haken, das mache ich, das kann ich, das habe ich schon. Sondern der Fokus liegt nicht auf der Liste. Worum es Paulus geht, ist um einen Prozess der Erneuerung seit dem Moment, wo Jesus in unser Leben gekommen ist. Wusstest du das? Dass von dem Moment an, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, etwas begonnen hat, ein Prozess der Erneuerung. Schauen wir uns mal den Bibeltext an. Kolosser 3, 1 bis 17. Dort heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn ihr Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voller Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft, die von Christus bei euch in ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Der Titel meiner Botschaft heute ist Der Prozess der Erneuerung. Der Prozess der Erneuerung. Die Betonung liegt auf dem Wort Prozess. Wir wollen den Kaffee sofort. Wir wollen die Information sofort. Wir wollen die Nachricht sofort. Wir wollen, dass sich Dinge verändern, sofort. Wir möchten die Heilung, sofort. Wir möchten, dass unser Charakter sich verändert, sofort. Wir möchten uns in Geduld üben, aber bitte sofort. Vielleicht ist unsere Ungeduld manchmal das größte Problem, dass die Dinge in unserem Leben manchmal außer Kontrolle geraten. Anstatt Gott die Kontrolle zu übergeben, nehmen wir die Dinge manchmal selbst in die Hand. Und welche Konsequenzen das haben wir vielleicht in unserem Leben schon erlebt. Der Prozess der Erneuerung, um den es heute geht, finden wir in Vers 10. Und dort heißt es, und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das Ziel der Erneuerung ist es, dass wir Gott immer besser kennenlernen und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diesen Punkt wirklich euch zu Herzen nehmt, denn es ist sehr wichtig, was uns in den nächsten Wochen auch begegnen wird. Vor allen Dingen auch nächste Woche in der Predigt. Heute erfährst du die wichtigsten Werkzeuge, ne, Werkzeug zum Thema Werkzeug, wie du Jesus ähnlich werden möchtest. Wer möchte Jesus ähnlicher werden? Alle. Sehr schön. Das freut mich. Und deswegen, pass gut auf, schreib dir die Dinge auf oder hörst dir nochmal nach. Und das Erste, was Paulus uns nennt, wie wir in diesem Prozess der Erneuerung vorankommen, ist: Folge nicht deinem Herzen, folge Jesus. Dein Herz wird folgen. Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Das Wort ausrichten kannst du im Griechischen auch mit suchen übersetzen. Jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas. Nach Erfolg, nach Geld, nach Frieden, nach Heilung, nach einem Zuhause, nach Ankommen, nach Geborgenheit, nach Bestätigung, nach Liebe. Im Grunde genommen steht hinter jeder Suche dieses Bedürfnis nach Liebe, Ankommen, Zuhause sein, Sicherheit, irgendwo zu sein. Als Christen ist unsere Suche nach Liebe vorbei. Ich werde nicht müde, 1. Kolosser 1, Vers 13 zu zitieren. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was für ein starker Vers. Hattet ihr schon mal einen Traum? In diesem Traum träumt ihr entweder von eurer Wohnung oder von eurem Haus. Und in diesem Traum gibt es ein Zimmer oder ein Stockwerk oder ein Anbautrakt, was es in der Realität nicht gibt. Schon mal sowas geträumt? Also von eure Wohnung oder ein Haus. Und da befindet sich plötzlich in diesem Traum ein Zimmer, was es eigentlich nicht gibt. Ich finde diese Träume super interessant, weil ich will immer wissen, was verbirgt sich eigentlich in diesem Raum? Was ist in diesem Raum? Ich hoffe, diese Träume haben psychologisch keine ernstzunehmende Hinweise. Also das wäre jetzt auch nicht mein Thema. Der Punkt, worum es mir geht, ist folgender. Der Himmel ist kein Traum. Der Himmel ist Realität. Der Himmel ist keine Einbildung. Meine Träume hören am nächsten Tag auf. Der Himmel bleibt in Ewigkeit. Amen. Und wisst ihr, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Das heißt, wir haben den perfekten Ort der Liebe empfangen. Und ich finde diesen Gedanken super interessant, dass wir als Christen einen zusätzlichen Raum oder Ort bekommen haben, der unsere eigentliche Realität ist. Wir sind Bürger des Himmels, des Himmelreiches, oder? Und jetzt ist Folgendes, und jetzt ist ganz entscheidend, die Frage, ist, ob wir weiterhin Suchende bleiben. Die Frage ist, ob du Dinge suchst hier auf dieser Welt, die vergänglich sind, oder ob du aus dieser neuen Realität, die wir haben, das empfangen an Geschenken, was Gott für uns hat. Jesus sagt in Matthäus 6, Abvers 20, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Mit anderen Worten, hört auf, an Stellen, an Plätzen, in Dingen, in Bereichen zu suchen, die total vergänglich sind. Erfolg, Geld und dies und jenes und Macht und menschliche Anerkennung, Ansehen, Ruhm und die Klicks in den sozialen Medien und was weiß ich, egal wonach wir suchen. Jesus sagt, nächsten Vers, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mit anderen Worten, folge nicht deinem Herzen, folge Jesus, dein Herz wird folgen. Denn wir wissen alle, dass unsere Herzen trügerisch sind. Unser Herz ist tückisch. Unser Herz, wir haben manchmal Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse, die nicht in Ordnung sind, oder? Aus unserem Innersten, aus unserem Herzen kommen manchmal Dinge, die nicht okay sind. Und deswegen, manche Christen sagen ja, ja, hör einfach nur auf dein Herz. Nee, ich will nicht auf mein Herz hören. Wenn ich auf mein Herz höre, ho, dann, jetzt manchmal kritisch, ich muss auf ihn hören, auf Jesus hören. Hör nicht auf dein Herz. Hör auf Jesus. Und ein paar Verse weiter sagt Jesus, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Mit anderen Worten, wenn du dich um Jesus kümmerst, kümmert sich Jesus um dich. Amen. Wenn wir uns um ihn kümmern, kümmert er sich um uns. Und das ist eine Zusage. Wenn wir unser Leben auf ihn, nach ihm ausrichten, wenn wir uns unser Leben ihm hingeben, und ich meine damit wirklich komplett ihm hingeben. Wie gehen wir durch den Tag? Gehen wir in einer anbetenden Haltung? Leben wir in diesem Bewusstsein, auch in der Frage, Herr, gefall ich dir, gefällt dir mein Leben? Gefällt dir das, was ich gerade tue? Gefällt dir das, was ich gerade sage? Nimm mal eine Frage, ist das zu extrem? Ist das zu extrem? Lieber bin ich extrem und radikal in manchen Augen, aber ich lebe mit ihm in einer tiefen Beziehung. Amen. Das Zweite, was Paulus uns nennt, das zweite Werkzeug ist, lerne himmlisch zu denken. Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Als unsere Kinder in das Alter gekommen sind, wo sie die größeren Zusammenhänge des Lebens anfingen zu interessieren, stellten sie uns irgendwann die Frage, wo waren wir, bevor wir geboren wurden? Wir antworten darauf immer, ihr wart in Gottes Gedanken. Gestützt wird dieser Glaube, diese Überzeugung in Psalm 139, Vers 16. Dort steht, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Nächster Vers, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wir lernen, wenn wir unser Leben aus Gottes Perspektive zu betrachten, lernen wir himmlisch zu denken. Und himmlisch denken ist eines der größten und mächtigsten Werkzeuge, die wir haben, um in unserem Veränderungsprozess voranzukommen, oder? Nicht indem wir denken, so wie wir immer denken, ja, so wie wir immer in unseren Mustern, sondern wo wir lernen, himmlisch zu denken, so wie Gott über uns denkt. Mensch, wie oft hat Gott zu mir gesagt, hey, ich denke gar nicht so negativ über dich, so wie du denkst. Kennst du das? Und es hat mir geholfen, aus meinem eigenen Muster rauszukommen. Und wisst ihr, welche Kräfte Gedanken haben können, möchte ich euch an folgenden drei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel handelt von einer Frau, die seit 35 Jahren Kettenraucherin ist. Sie kommt zum Arzt und der Arzt sagt ihr: Gute Frau, also wenn Sie so weiter rauchen, werden Sie in der nächsten Zeit im Sarg landen. Die Frau war schockiert, verlässt den Arzt, geht in die Kirche, setzt sich hin und betet: Jesus, bitte befreie mich von meiner Sucht. Nichts passiert. Sie entwickelt dann ein Bild in ihrem Kopf und dieses Bild fängt sie an auszusprechen. Sie sagt: Ich bin keine Raucherin. Ich bin nicht als Raucherin auf diese Welt gekommen. Es mag zwar, als ich noch ein Baby war, aus meiner Windel gedampft haben, aber das war es schon mit den schlechten Gerüchen. Meine Identität ist, Rauchen ist nicht meine Identität. Am nächsten Morgen wachte sie auf, steckte sich eine Zigarette an, spuckte die Zigarette aus. Es schmeckte ihr gar nicht mehr und von dem Tag hat sie komplett aufgehört zu rauchen. Und es begann alles in ihrem Kopf mit einem Gedanken: Ich bin keine Raucherin. Das zweite Beispiel kommt von Eric Metaxas. Eric Metaxas hat ein Buch geschrieben über Dietrich Bonhoeffer. Und er schreibt in diesem Satz der heißt: Gedanken bleiben nicht folgenlos. Dietrich Bonhoeffer war Theologe und Beteiligter am Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Dietrich Bonhoeffer befand sich eines Tages in Italien, in Rom, im Petersdom. Und er hat an einem Gottesdienst teilgenommen und in diesem Gottesdienst kamen aus allen Nationen, allen Rassen, allen Kulturen, allen Schichten, kamen Menschen zusammen und beteten Gott an. Dieser Moment veränderte Bonhoeffers Leben. Er sagte sich: Wenn Kirche existiert, dann existiert sie nicht nur in Deutschland, nicht nur in Italien, sondern überall. Und er kam und dieser Gedanke brachte ihn zum weiteren Gedanke. Er sagte: Kirche ist für alle da. Unabhängig von deiner Rasse, deiner Herkunft, deiner Prägung. Deine Rasse disqualifiziert oder qualifiziert dich nicht für die Kirche. Egal wer du bist und wie du bist, Kirche ist für alle Menschen da. Und dieser Gedanke im Petersdom, dieser kleine Gedanke, wuchs zu einem mächtigen Baum heran und der mündete in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Dietrich Bonhoeffer beteiligte sich sogar an einem Mordkomplott an Hitler. Ein unglaublich einflussreicher Mensch, Dietrich Bonhoeffer. Und das dritte Beispiel kommt von einem Direktor von Disneyland. Der Direktor geht durch den Park und geht mit Besuchern durch den Park und dann sagt er zu ihnen: Ist das nicht eine Schande, dass Mr. Disney all das nicht hatte sehen können? Und dann fügt er schnell hinzu: Doch, er hat alles gesehen. Das ist auch der Grund, warum das alles existiert. Gedanken bleiben nicht folgenlos. Der Prozess der Erneuerung, um den es heute geht, fängt in unseren Herzen und in unseren Gedanken an. Und deswegen konnte Paulus Philipper 4, Vers 7 schreiben: Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Christus, mit Jesus Christus, soll er sie bewahren. Und ich sagte zu Beginn, der härteste Kampf, den wir manchmal führen, ist gegen uns selbst. Oder? Und manchmal geraten die Dinge außer Kontrolle. Und ich glaube, David hat genau aus diesem Grund Psalm 32, Vers 9 geschrieben. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügeln besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Also dieser Vers will jetzt nicht damit aussagen, dass Pferde keinen Verstand haben. Was der Vers sagt, ist, dass Pferde es lernen müssen, geführt zu werden. Das Zaumzeug hilft dem Reiter und dem Pferd, kontrolliert zu reiten. Wisst ihr, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Pferden, aber ich denke, Das Zaumzeug ist eine gewisse Krücke, um ein Pferd zu führen. Die höchste Kunst, ein Pferd zu reiten, ist ohne Zaumzeug zu reiten. Dann, wenn Pferd und Reiter so aufeinander abgestimmt sind, so sensibel miteinander sind, dass das Pferd die kleinste Berührung, das kleinste Kommando sofort darauf reagiert. Und genau so stellt sich Gott unser Leben vor. Dass wir sensibel sind, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir hören, seine Stimme hören, dass wir feinfühlig sind, dass wir sagen, okay Gott, das möchtest du und oder das möchtest du nicht. Und wisst ihr, Gott sitzt nicht im Himmel und hat Zügel in der Hand und wartet nur, dass wir einen Fehler machen und zack und zieht an diesen Zügeln, nur um uns auf Spur zu bringen. Leider stellen sich viele Menschen Gott genauso vor. Aber wisst ihr, Gott hat es nicht nötig, äußere Hilfsmittel zu verwenden, um uns zu kontrollieren. Er leitet uns von innen heraus. Gott braucht keine Zügel, um uns zu kontrollieren oder irgendetwas. Er leitet uns durch den Heiligen Geist. Bei Gott gibt es keine Strafe. Da gibt es keine Furcht. Und deswegen heißt es in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Im Reich Gottes gibt es keine Furcht, weil wir da vollkommene Liebe haben. Amen. Im Reich Gottes gibt es keine Strafe, weil dort vollkommene Liebe ist. Aber was es im Reich Gottes gibt, ist Verantwortung, Partnerschaft. Er hat uns zu einer Partnerschaft gerufen. Und das führt uns zum dritten Werkzeug, was Paulus uns nennt, lege negativen Verhaltensweisen ab. Partnerschaft bedeutet, dass ich Verantwortung übernehme für die Bereiche in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, die einfach nicht dazugehören sollen. Und von Vers 7 bis 9 zählt Paulus als Beispiel so Sachen auf wie sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen, Habgier, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, Lüge und Dinge, die nicht Teil unseres Lebens sein sollen. Und es ist wichtig, dass wir aktiv gegen diese Dinge angehen und sensibel sind und gucken, wo sind Bereiche, wo sind Dinge in meinem Leben, die raus sollen. Ich will mich nicht von diesen Dingen kontrollieren lassen, sondern ich möchte diese Dinge aus meinem Leben entfernen lassen. Und ich finde es so schön, wie die The Message-Übersetzung diesen ganzen Prozess beschreibt. 2. Korinther 10, 5 bis 6 heißt es, wir benutzen unsere mächtigen Gottwerkzeuge, um verdrehte Philosophien zu zertrümmern, Barrieren einzureißen, die gegen die Wahrheit Gottes errichtet wurden und jeden losen Gedanken, jedes Gefühl und jeden Impuls in die Struktur des von Christus geformten Lebens einzuordnen. Das finde ich krass, wie das hier formuliert ist. Alles, was nicht zu meinem Leben gehört, zu befehlen und sagt, du, nein, Minderwertigkeit ist nicht Teil meines Lebens. Und du hast in die göttliche Strukturen zu kommen. Das heißt, du bist nicht mehr Teil meines Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir mit den Gott gegebenen Werkzeugen wirklich aktiv dagegen angehen. Und dann heißt es weiter, unsere Werkzeuge sind griffbereit, um den Boden von jedem Hindernis zu säubern und ein Leben des Gehorsams in Reife zu führen. Wünschst du dir auch Reife in deinem Leben? Bist du ausgereift? Komplett? Ich auch nicht, keine Sorge. Werden wir nie hier auf Erden. Bis wir in den Himmel kommen, Halleluja. Aber es wäre schade, wenn ich kurz bevor ich in den Himmel komme, immer noch grün bin hinter den Ohren. Dass ich nichts dazugelernt habe. Es wäre traurig, wenn meine Frau mir immer wieder sagen müsste, dass ich nicht in manchen Situationen so aufbrausend sein soll. Wäre traurig, oder? Keine Angst, auch eine Pastorenfamilie ist nicht perfekt, ja? Auch ein Pastor ist nicht perfekt. Gerade heute Morgen, wie nervtötend können manchmal Verhaltensmuster innerhalb der Familie sein von bestimmten kleineren Wesen. Und du putzt deine Zähne und haust dir fast deine eigenen Zähne raus, weil du so wütend sein kannst. Kennt das jemand? Oder geht es nur uns so? Mensch, hier gibt es Menschen in diesem Raum. Und dann bist du am Putzen, denkst an Gottesdienst natürlich so heilig, ja? Und die Frau steht daneben, sag mal, Schatz, was ist eigentlich heute Morgen wieder los mit dir? Schön, dass ihr mich versteht. Der Prozess der Erneuerung ist so wichtig, ist so entscheidend. Das vierte, was Paulus uns nennt, sei bei allen verschwenderisch in deiner Liebe, besonders bei denen, die du nicht magst. Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wisst ihr? Der größte und wichtigste Wachstumskatalysator, und jetzt passt bitte genau auf, ist nicht deine individuelle Beziehung zu Gott. Die ist wichtig, die ist entscheidend, die ist super wichtig. Der größte Booster, wie wir uns verändern, sind die Beziehungen, in die Gott uns hineinstellt. Weißt du, bevor ich das sage, Paulus nennt uns so Sachen dann wie, schaut, Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Nachsicht und Vergebungsbereitschaft. Das sind so Sachen, die Paulus hier erzählt. Ich bin davon 100% überzeugt, neben Jesus ist die Gemeinde Gottes größtes Geschenk für diese Welt. Nicht, weil Gemeinde perfekt ist, sondern weil Gemeinde mir hilft, mich zu verändern. Schau, wenn du unfreundlich zu mir bist, was ihr ja nie seid, zu den Pastoren ist man immer freundlich. Nee, ihr seid wirklich ausgesprochen freundlich. Also. Aber jetzt, nee, muss ich wirklich sagen, ihr seid wirklich freundlich. Aber jetzt stell mal, wenn du unfreundlich zu mir bist, was ja trotzdem auch passiert, dann gibt es mir die Gelegenheit, Freundlichkeit zu üben. Wenn du mich verletzt, dann gibt es mir die Gelegenheit, Vergebungsbereitschaft zu lernen. Wenn du meine Entschuldigung nicht annimmst, wisst ihr, was es mich lehrt oder lehren soll? Demut und Geduld. Die Beziehung, in die Gott uns stellt, geben mir die Möglichkeit zu wachsen, zu lernen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und wisst ihr, ich finde es tragisch, dass Menschen durch die Lande ziehen und sich Gemeinden anschauen und Gemeinden suchen nach dem Motto, was gefällt mir? Das gefällt mir, das gefällt mir nicht, der Predigtstil gefällt mir, der Lobpreis gefällt mir nicht, der Kinderdienst, da, ja, könnte besser sein, ja, das Kreuz, ja, sieht schon alt aus. Viel wichtiger ist die Frage, was hilft mir? Nicht, was gefällt mir, sondern was hilft mir in meinem Prozess des Wachsens, der Veränderung, des Jesus immer ähnlicher werden, oder? Das fünfte, was Paulus uns nennt, ist, erlaube Gottes Wort, sich in dir zu entfalten. Vers 16, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Das bedeutet, wir sind hineingestellt in Beziehungen, in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft und nicht nur meine persönliche Bibel lese, meine Beziehung zu Gott, sondern ich brauche einen Mario, der mir sagt, Jürgen, schau mal, ich habe da für dich, ich wollte dir einfach mal was sagen, schau mal, das ist ein Eindruck oder ich möchte dich da ermutigen und guck mal, ich habe da ein Wort für dich oder wisst ihr, was ich meine? Wenn es jemandem nicht gut geht, dann komme ich mit Gottes Wort, mit seiner Wahrheit und sage, du, ich bin da für dich, ich bete mit dir, ich gehe mit dir durch diesen Prozess, oder? Gib Gottes Wort die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das sechste Werkzeug: kultiviere einen Lebensstil der Anbetung und Dankbarkeit. Vers 16, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, sollte im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ein Lebensstil des Lobpreises, ein Lebensstil der Anbetung. Und ich habe es die letzten Tage versucht mal mich immer wieder oder ab und zu mich zu erinnern, innerlich mal so Gott Lieder zu singen. Es gibt ja so Leute, denen fällt das leicht. Also zum Beispiel Sarah, die singt irgendwie innerlich ständig Lieder zu Gott. Ja? Mir fällt das nicht so leicht. Ich bin da einfach ein anderer Typ. Aber ich mache mir bewusst, Gott, du bist mir so wichtig, dass ich einfach, ich segne dich, ja, ich liebe dich. Und weißt du, so diese Herzensbeziehung. Ist das komisch? Die das machen, sagen nein. Und die das nicht machen, oh nein. Ja. Mit Jesus verbunden sein. Wisst ihr, der Bibeltext zeigt uns heute, wie wir in einem Prozess der Erneuerung, welche Werkzeuge wir haben. Aber wir wissen selber, dass wir Dinge haben, die so fest sitzen bei uns, die nicht mal eben über Nacht verschwinden. Verhaltensmuster, Gedanken, negative Dinge, die sind, ja, die sitzen fest. Und manchmal wollen wir es auch nicht. Manchmal wollen wir auch bestimmte Dinge nicht loslassen. Und ich möchte euch zum Schluss das an ein folgendes Beispiel illustrieren. 11 Jahre lang war ein Mann namens Merhan Karimi Nasseri ein Mann ohne Heimat. 11 Jahre lang lebte er in einem Pariser Flughafen. Habt ihr hingehört? 11 Jahre lang lebte er in einem Pariser Flughafen. Ich muss das auch mal, erstmal nochmal, was? Er hatte keinen Reisepass, er hatte keine Staatsbürgerschaft, er hatte keine Papiere, die es ihm ermöglichten, den Flughafen zu verlassen oder in ein anderes Land zu fliegen. Er war aus seinem Heimatland Iran vertrieben worden. Dann wurde er aus Paris weggeschickt, weil er keine Papiere hatte. Er sagte, sein in Belgien ausgestellter Flüchtlingsausweis sei gestohlen worden. Er flog nach England, aber ihm wurde die Einreise verweigert und er wurde zurück nach Paris geschickt. Als er 1988 zum Pariser Flughafen zurückgeschickt wurde, erlaubten ihm die Flughafenbehörden im Terminal 1 zu wohnen. Darüber gibt es übrigens einen Film. Dort blieb er 11 Jahre lang, schrieb in ein Tagebuch, lebte von Almosen der Flughafenangestellten und putzte die Flughafentoiletten. Dann, im September 1999, veränderte sich die Situation. Die französischen Behörden stellten Nasseri eine internationale Reisegenehmigung und eine französische Aufenthaltsgenehmigung aus. Plötzlich konnte er gehen, wohin er wollte. Aber als die Flughafenbeamten ihm seine Reisepapiere überreichten, lächelte er zur Überraschung alle nur und steckte die Dokumente in seine Mappe und schrieb weiter in sein Tagebuch. Sie fanden heraus, dass er Angst hatte, seine Bank und den Tisch zu verlassen, die 11 Jahre lang sein Zuhause gewesen waren. Als die Tage vergingen und Nasseri sich weigerte zu gehen, sagten die Flughafenbeamten, sie würden ihn nicht aus dem Flughafen werfen, aber sie müssten ihn sanft und geduldig überreden, ein neues Zuhause zu finden. Können Sie sich ein unnatürlicheres Zuhause vorstellen als einen Flughafen? Es ist geschäftig, das ist interessant, aber es ist kein Zuhause. Wenn wir zu Christus kommen, müssen wir einen Schritt machen, der genauso beängstigend sein kann wie der Schritt, den Nasseri vom Flughafen machen musste. Wir werden aus dem unnatürlichen Zuhause der Wege dieser Welt in unser neues Zuhause gerufen, die Wege des Reiches Gottes. Lassen Sie sich dabei nicht aufhalten, heißt es dann. Der Prozess der Erneuerung, und damit will ich schließen, wir haben 6 Werkzeuge bekommen von Gott. Das erste ist, folge nicht deinem Herzen, folge Jesus, dein Herz wird folgen. Das zweite ist, lerne himmlisch zu denken. Das dritte ist, lege negative Verhaltensweisen ab. Viertens, sei verschwenderisch in deiner Liebe zu anderen und besonders zu denen, die du nicht magst. Fünftens, erlaube Gottes Wort, sich in dir zu entfalten. Und sechstens, kultiviere einen Lebensstil der Anbetung und Dankbarkeit. Und du wirst merken, dein Leben verändert sich. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns hilfst, in dem Prozess der Veränderung dir ähnlicher zu werden. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, Verhaltensweisen, Gedanken, Muster, die nicht in Ordnung sind, abzulegen. Und ich danke dir, dass du das durch den Heiligen Geist tust. Dass wir uns nicht selbst jetzt hier irgendwie zu sehr anstrengen müssen, sondern dass wir das in Partnerschaft mit dir tun dürfen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du, wenn hier Leute sind oder im Stream und die auch in dem Bereich der Gedanken Schwierigkeiten haben, Dinge, die sie über sich glauben, ungöttliche Glaubensinhalte, Lügen über sich selbst oder auch über andere. Ich bitte dich, reinige uns, Herr, reinige diese Menschen. Herr, wir stehen vor dir, wir sitzen vor dir, wir öffnen jetzt unser Herz. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt dein Herz öffnest, dass du wirklich offen bist für die Berührung vom Heiligen Geist. Er möchte dich beschenken, er möchte dich berühren, er möchte dich freisetzen. Er möchte dich zu immer mehr so machen, dass du Gott ähnlich wirst. Und dass du anfängst, ihn zu repräsentieren, da wo du lebst. Hilf uns, in diesem Prozess der Erneuerung voranzukommen. Das, was wir sagen, die Dinge, die wir tun, in Einklang stehen mit dem, mit deinem Willen, mit deinem Wesen. Und da, wo die Welt momentan wirklich so verrückt ist an vielen Stellen, gerade jetzt hilf uns, Menschen zu werden, zunehmend zu werden, die dich repräsentieren. Deine Gedanken, dein Wesen, deine Ziele, deine Vorstellung vom Leben. Bitte hilf uns dabei, befähige uns dabei, Herr. Ich bitte für jeden, der jetzt auch hier zuschaut im Stream, dass du wirklich den Segen des Herrn jetzt erlebst, dass du wirklich seine Gegenwart spürst und seine Bestätigung auch für dich. Mit ihm ist alles möglich. Du bist ein Sieger, eine Siegerin. Du bist in der Lage, das Leben zu leben, was Gott für dich gedacht hat. Und Jesus, du lebst in uns und hilf uns, in diesem Prozess voranzukommen. Und hilf uns, so wie Mario es auch in dem Bild vorhin auch mit dem Holzmachen auch erzählt hat, dass wir das Holz oder den Baumstamm, den wir jetzt vorgelegt bekommen, und Werkzeuge, dass wir jetzt selber anfangen, unseren Teil zu tun. Selber anfangen, unser Holz zu machen. Dass es heiß wird in unserer Bude. Heiß wird in uns drin. Danke, Herr, dass du uns da in die Verantwortung nimmst. Ich segne dich. Mit Gelingen, ich segne dich mit Veränderungen und dass du frei wirst von Lügen, frei wirst von Bindungen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet auch im Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ein herausforderndes Thema. Macht's gut und alles Gute. Tschüss.